Willkommen zu unserem neuen Podcast Football Family. Ich bin Karim und ich heiße euch zusammen mit Bastian. Herzlich willkommen zu dem neuen NFL-Podcast. Erstmal was zu meiner Person. Ich studiere Sportjournalismus an der Sporthochschule in Köln und bin seit mittlerweile fast 7 Jahren begeisterter American Football Fan, Zuschauer und Anhänger der Carolina Panthers. Und wir beide wollen euch aus verschiedenen Perspektiven und Fanperspektiven ein bisschen was über die NFL geschehen und alles drum und herum ein bisschen einen Einblick geben.
Ja, dann auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Bastian und ich spiele seit 2015 selbst Football, momentan in Frankfurt und kann da ein paar Inputs geben aus der Spielerperspektive zu manchen Szenen, manchen Geschehen in der NFL. Ja.
Ja, ich würde sagen, dann können wir eigentlich direkt reinstarten in den Spieltag, oder?
Ja, klar, gerne, wenn du ready bist.
Ja, also wir würden es erstmal chronologisch so ein bisschen aufbauen, starten mit dem Thursday Night Game mit den Colts bei den Titans. Das war ja schon mal für mich zumindest der erste Upset. Also ich weiß nicht, was du so dazu siehst, aber die Titans verlieren 34-17.
Für mich sowieso, ja. Weil ich dachte, dass die Titans im Moment gut durchstarten und wieder anknüpfen können an die Leistung von letztem Jahr, Playoff-mäßig. Und dann, dass die Colts einfach mal so kommen und die wegpusten, sage ich mal, hätte keiner erwartet.
Ja, vor allem, wenn ich mir mal angucke, in der Halbzeit haben die Titans noch 17-13 geführt, ja, und am Ende liegst du 34-17 hinten. Ja, Wahnsinn. Ja, was lässt sich noch dazu sagen? Wir haben Gostkowski, der schon zu mehrere Spiele gewonnen hat, die Runde, aber jetzt auch schon sein 8. Field Goal diese Runde verschossen hat.
Ja, klar.
Du hast Philip Rivers, der jetzt Dan Marino in Passing Yards überworfen hat, sozusagen. Ich meine, er hat jetzt die 5 meisten Passing Yards all time. Da würde ich mir langsam mal Gedanken machen, ob der nicht langsam in den Goat Talk sogar rein muss.
Ja.
Obwohl, naja, ich meine, er hat nie den Super Bowl geholt. Ich meine, das ist halt schon mal ja schwierig, dann überhaupt in diese Konversation der besten Quarterbacks zu kommen, oder nicht?
Ja, sowieso. Auf dem Schirm, meiner Meinung nach, no disrespect, aber hat man ihn eh nicht. Jetzt auch, wo er gewechselt ist, von den Chargers weg, hatte ich am Anfang gedacht, okay, könnte eventuell was werden, und habe dann aber die ersten Spiele nicht so gut gesehen aus seiner Sicht und dachte jetzt nicht, dass die Colts dann jetzt gerade aktuell bei einem 6-3 stehen. Muss man natürlich auch den Special Teams noch verdanken. Ich meine, was sie da mit dem Punt gemacht haben von den Titans, ist natürlich top. Zum Touchdown zurück und dann geht es dann von ganz alleine, wenn du so einen Momentum-Switch hast, kommst aus der Halbzeit raus, die Titans machen absolut keine Punkte mehr in dem dritten und vierten Quarter.
Ja, also für mich hat das Spiel der Titans definitiv ja auch der Quarterback verloren, weil Tannehill hat 55% Completions, während ja Philip Rivers an seinem ja denkwürdigen Abend mit 75% einfach souverän kein Turnover produziert hat. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er das Spiel unbedingt alleine gewonnen hat, aber ich meine, er hat es nicht verloren. Also deswegen.
Nee, ich meine, wenn du dir auch anschaust, dass Philip Rivers an dem Abend doppelt so viele Yards geworfen hat wie Tannehill, der sozusagen gar nicht auf dem Plan stand. Ist schon krass.
Ja, auch, dass also man die Defense Derrick der Colts ist, denke ich, auch auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Also
nee,
ich meine,
die Steelers
sind natürlich top, aber die Colts, die Defense sieht echt stiff aus, muss ich sagen. Also die Colts sind nicht zu unterschätzen, meiner Meinung nach. Aber wie weit es in den Playoffs natürlich packen, ist natürlich wieder eine andere Frage.
Das ist dann immer die Frage. Man weiß ja auch nicht, ob vielleicht ein Einbruch kommt bei solchen Teams. Kann man ja nie sagen, auch bei den Steelers, die jetzt 9-0 stehen. Man weiß nie, ob da eventuell jetzt mal eine Streak kommt, wo man verliert, wo ich mir momentan nicht vorstellen kann, weil sie auch die Spiele im Moment gewinnen, die man dann auch mal gewinnen muss, wenn man 9-0 stehen will, auch die knappen Spiele und nicht nur die Leute sozusagen 30-0 oder 20-10 vom Platz schickt, sondern auch mal die engen Spiele dann in den letzten Quarter gewinnt. Ganz wichtige Sachen auf jeden Fall.
Ja, aber also aus Spielerperspektive ist es so schwierig, wenn du 9-0 stehst, jeden Spieltag dich zu motivieren. Ich meine, keine Ahnung, aus Zuschauersicht, du spielst in der NFL, ich hätte jeden Sonntag Bock, oder stell mir jeden Sonntag schwierig vor, egal ob das Team 1-7 oder 4-4 steht oder sonst was. Ist das motivationsmäßig so ein Unterschied, wenn du 9-0 stehst, anstatt
7-2? Also ich würde ich jetzt mal selbst behaupten, schon, man hat es letzte Woche auch gesehen, wo das Spiel dann doch knapper war, als jeder erwartet hatte, dass du dann mit einem, sage ich mal, 8-0 auf den Platz gehst und dir denkst, Boah, ja, wir haben jetzt die ganze Zeit gegen solide, gute Teams gespielt. Jetzt kommt mal ein etwas schwächeres Team, gegen das wir spielen. Und dann glaube ich, dass es schon so ein bisschen an der Motivation hängt, wenn du da nicht 100% reingibst, weil du denkst, du kannst auch mit 70% easy gewinnen.
Sollen wir direkt zu den Steelers weiterspringen?
Ja, würde sagen, dann gehen wir einfach direkt zum Steelers.
Perfekt, die Bengals bei den Steelers.
Gut, wie zu erwarten, meiner Meinung nach, dass die Steelers dann schon eher wieder höher gewinnen können gegen das Team. Ich meine, die stehen 2 zu 6 und ein Unentschieden. Meiner Meinung nach, die Bengals auch in den letzten Jahren halt leider immer ein Kandidat für den First-Round-Pick, für den First-Pick. So, da sollte man dann als Steelers schon auf jeden Fall so vom Platz gehen können.
Ja gut, aber ich finde, also meiner Meinung nach sehen die Bengals gar nicht schlecht aus. Joe Burrow macht es in der Offense besser, als ich erwartet hätte. Und ja, ich meine, gegen die Steelers kann man auf jeden Fall
Ja,
verlieren.
klar.
Ich meine, das Standing der Bengals ist jetzt nicht gut. Also ich meine, jetzt die Bilanz gibt jetzt nicht viel her. Aber wenn ich mir die Spiele angucke, die meisten Spiele, Joe Burrow hält das Team definitiv im Spiel und macht mehr aus der Offense, als ich erwartet hätte von
Ja,
einem
das stimmt auf jeden
Rookie-Quarterback.
Fall. Problem nur an der Sache, natürlich gut, dass er es so hinbekommt, die Leistung abzurufen, auch das Team ein bisschen über Wasser zu halten. Aber du packst es halt meistens nicht innerhalb von einem Jahr ein Team grundauf zu erneuern und dann die anderen Fehler, die es noch gibt in dem Team, so auszumerzen, dass du dann bessere Spieler abliefern kannst. Aber ich bin auch schon überrascht, dass die Bengals zwei Siege einfahren konnten, weil ich hatte eher gedacht, dass die mehr Probleme haben werden als jetzt zum Beispiel die Giants oder ich sag mal Washington.
Ja, was ich mir noch für eine Frage gestellt, was ist denn bitte schön los mit AJ Green? Glaubst du, der spielt nächste Saison noch bei den Bengals? Weil T. Higgins und ja, Joe Burrow sehen extrem gut aus als Duo und ich meine, wie viel Catches hatte AJ Green in den letzten Wochen?
Ja.
Fünf höchstens? Ich meine, Targets hat er jetzt nicht viel mehr. Entweder liegt es an seinem Route Running, was ich wenig bezweifle, weil er hat ja schon in der NFL
Ja,
einiges
klar.
gezeigt. Aber als Anspielstation wird er immer
Ja, das
unwichtiger
Problem ist
momentan.
halt auch, er hat jetzt eine lange Verletzungsgeschichte gehabt. Er ist jetzt auch nicht mehr der jüngste Spieler, wenn wir ehrlich sind. Dann wieder auf 100% zurückzukommen, sich das Vertrauen von einem jungen Quarterback zu holen, mit dem er dann nie zusammengespielt hat, ist dann schon relativ schwierig. Natürlich, er ist einer, wenn er auf 100% ist, ist er einer der Top-Receiver in der NFL. Wenn dann natürlich das Duo Burrow und Higgins so gut funktioniert, muss man halt schauen, wo man dann hinkommt. Das Problem ist dann nur, dann wäre es theoretisch egal, wer da an der Seite steht. Da die Kombination gut funktioniert, werden die anderen dann so ein bisschen außen vor gelassen. Da muss man dann auf jeden Fall mal schauen, ob AJ Green vielleicht auch noch Fuß fassen könnte in einem anderen Team. Aber das wird man halt alles sehen.
Ja, ich meine, du musst halt auch mit überlegen, du nimmst dir halt auch eine Menge Capspace mit einem AJ
Ja.
Green. Ich meine, der spielt nicht umsonst. Und ein T. Higgins läuft noch in seinem
Ja klar, wir
Rookie-Vertrag
dürfen
rum.
jetzt auch nicht außer Acht lassen. Tyler Boyd hat jetzt auch 8 Targets gehabt, hat 6 Stück davon gefangen. Das heißt, Higgins und Boyd teilen sich das so ein bisschen. Ich meine, da hast du schon zwei Receiver, die dann da stehen, die Bälle bekommen. AJ Green hatte 5 Targets, hat davon halt leider gar keinen gefangen. Das heißt, ich meine, Burrow guckt natürlich auch dann nach seinem Veteran, aber wenn dann halt die Bälle nicht gefangen werden, aus egal welchen Gründen, sieht es dann halt immer schlecht aus für dich.
Ich würde dann direkt weitergehen zu, ja, sagen wir mal, in die Shit Division,
Ja,
zu den Eagles gegen die
klar,
Giants.
können wir gerne machen. Sehr gute Ankündigung.
Also ich meine, diese Division, wenn ich mir überlege, dass einer von diesen Teams in den Playoffs ist, uiuiui, da mache ich mir
Ja,
echt Gedanken, wie das ablaufen soll in
das
den
stimmt auf
Playoffs.
jeden Fall.
Also die Eagles stehen
Und
jetzt
sind
3 zu
damit
5
Leader.
zu 1 mit einem Unentschieden, noch besser als die Giants, und die Giants stehen
Ja,
3 zu
ich meine,
7.
wenn du die Division mal allgemein anguckst, die Division Eagles 3 zu 5, ein Unentschieden, die Giants mit einem 3 zu 7, dann das Washington Football Team mit einem 2 zu 7 und auch die Cowboys jetzt mit einem 2 zu 7. Wo man mehr erwartet hätte von den Cowboys, natürlich Prescott raus, Verletzungsgeschichte, auch eine Katastrophe im Moment. Da brichst du natürlich auch mal ein, aber ich habe jetzt vor dem Jahr eher die Cowboys vorne gesehen und dann die Eagles. Aber dass es auch so krass
Ja,
ist, dass
definitiv.
der Leader in dieser Division nur 3 Siege hat und 5 verloren hat, da hätte ich auch nicht mit gerechnet.
Vor allem, wenn du überlegst, dass die Eagles gerade eben 17 zu 27 dieses
Ja.
Wochenende
Ja.
in New York im MetLife Stadium bei den
Na
Giants
klar.
verlieren. Und da musst du dir mal an überlegen, die Giants könnten einen Playoff-Run starten, weil die haben jetzt zwei Siege in Folge und das sind einfach nur ein Sieg weniger. Also haben genauso viele Siege
Na,
wie die Eagles, aber halt eine
klar.
Niederlage mehr. Also ich meine, innerhalb von 2, 3 Wochen kann das Bild komplett anders aussehen und wir reden davon, dass die Giants mit Daniel Jones in die Playoffs
Das wäre auf jeden
wandern.
Fall schon lustiger, wenn man sich das Spiel jetzt auch nochmal so betrachtet. Die Stats sind eigentlich relativ ausgeglichen. Ich meine, das Ergebnis ist jetzt auch kein so hohes Ergebnis. Completions muss man sich dann aber anschauen. Wenn die Eagles halt nur 56,8% an den Mann bringen und die Giants dann 75% rausholen, ist es auch wieder ein Unterschied. Ich meine, Third Down Completions haben die Giants 35,7%, was jetzt auch nicht das Beste ist, aber es ist okay. Aber die Eagles halt 0%. Das heißt, du bist dann immer direkt vom Feld gegangen, nachdem du mal 3 Versuche ausgespielt hast, und dann nicht weitergekommen bist.
Ist halt, also Carson Wentz, ich meine, der hatte eine
Ja,
MVP-Season, bevor er sich
eben.
verletzt hat, in der Offseason, wo dann Nick Foles
Klar.
übernehmen musste und sie den Super Bowl gewonnen haben. Aber von Wentz, ich bin dermaßen enttäuscht dieses Jahr. Meiner Meinung nach so viele falsche Entscheidungen und das passt einfach überhaupt nicht mehr zu seinem, also zu wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich hatte ihn als wirklich guten Quarterback für die NFL gesehen und keine Ahnung, was da auch dazu spricht. Wir hatten keinen Passing-Touchdown in dem Spiel, keinen einzigen, alles Rushing-Touchdowns. Ich meine, Daniel Jones ist mal wieder gescrambled und
Nicht
diesmal ist er
hingefallen.
nicht
Hat
gefallen
das Turf
ausnahmsweise,
Monster ihn nicht
sondern
bekommen.
hat die 40 Yards
Ja,
geschafft.
gut. Ja. Nee, aber jetzt auch nochmal kurz, bevor wir hier ein bisschen weiterspringen und das Spiel nochmal betrachten. Aus Wentz seiner Situation. Ich weiß nicht, ich will es mir auch nicht vorstellen, was in der NFL dir im Kopf abgeht, wenn dein Team dir dann noch einen jungen Quarterback holt, mit Jalen Hurts, der auf jeden Fall auch meiner Meinung nach das Team schon führen könnte. Was er im College gemacht hat, ist ja auch abartig gewesen, richtig guter Quarterback. Natürlich, dann kann man wieder so einen Vergleich bringen oder Vergleiche ziehen, sage ich mal. Was Aaron Rodgers mit dem Druck natürlich anders macht als Carson Wentz. Wenn wir jetzt mal sehen, Aaron Rodgers wieder auf dem Level seiner Top-Leistungen, sage ich mal, kann das perfekt rausspielen, zeigt, wer er ist, und Carson Wentz bricht vielleicht auch so ein bisschen darunter zusammen.
Ja, also das ist halt schon schwierig, wenn du überlegst, als Carson Wentz, wo in der Offensive meiner Meinung nach nicht viele Waffen rumlaufen und dann, also was heißt verschwendest du, aber dann nimmst du dir eine Waffe raus, indem du einen neuen Quarterback draftest, kann auch eine ganz schöne Drucksituation für einen Quarterback sein und ja, ich meine, es haben sie ihm nicht einfacher
Ne,
gemacht, diese Offseason mit
das stimmt.
Receivern. Dann war Miles Sanders noch verletzt, ich meine, er ist jetzt
Ja,
wieder
klar, da muss man
zurückgekommen,
auch mal
aber.
warten, wie das Level von ihm wieder wird. Erstmal wieder reinkommen, ich meine, verletzungsbedingt immer schwierig, aber das sind Vollprofis, die packen das auf jeden Fall. Da muss man sich das Vertrauen auch vom Quarterback wiederholen. Miles Sanders auch ein guter Receiving Back, von daher muss man mal schauen, was die Wochen jetzt noch so geht.
Ja, mal schauen, wer davon in die Playoffs kommt und vielleicht wird es ja in den Playoffs
Also, ich
auch
bin ganz
spannender
ehrlich.
als
Da
denn
würde ich
je.
keine Prediction abgeben, wer es da jetzt noch packt. Das wird man sehen im Laufe.
Da kann sich jede
Ja.
Woche alles ändern. Würde ich jetzt von einem Rookie Quarterback zum nächsten Rookie
Klar.
Quarterback rüber wechseln zu den Chargers und gegen die
Jo,
Dolphins.
klar.
Die Dolphins gewinnen das dritte Spiel in Folge mit Tua
Ja.
als Starter. 29 zu
Da hat man ja auch
21.
Bedenken gehabt, Fitzmagic vom Platz zu holen nach seinen eigentlich guten Leistungen. Hat das Team ja ganz gut geführt, auch letztes Jahr eigentlich schon. Aber dann diesen Wechsel nach einem guten Spiel von Fitzmagic, wo er natürlich auch selbst bedrückt war und das jetzt die Footballwelt auch nicht so ganz begreifen wollte, stellt sich jetzt im Endeffekt dann doch als richtige und gute Entscheidung raus.
Definitiv, also ich meine, Tua gewinnt die Spiele selten mit seinen Stats, also zumindest holt er jetzt nicht 500 Yards und wirft
Na
5
klar.
Touchdowns, aber Tua hat keine Turnover, hatte glaube ich 2 Fumble, aber dieses Spiel auch schon wieder einfach gut Game Managing betrieben, einfach die Offense am Laufen gehalten und die Defense und die Special Teams von Miami sind absolut
Ja,
top dieses
das
Jahr,
stimmt.
also Flores macht seinen Job in Miami richtig gut, wo wir es gerade eben auch drüber hatten, dass es schwer ist, ein Team umzudrehen innerhalb von einem Jahr. Letztes Jahr getankt und alles weggetradet, nichts mehr gehabt, nur noch Draftpicks gehabt. Und innerhalb von einer Season, und jetzt stehen
6
sie
zu 3,
hier
ja.
mit einer Winning Season momentan
Das
da.
schon, das hat sich auch keiner vorgestellt vor dem Jahr. Dass man vielleicht jetzt so langsam überlegt, ey, die Dolphins in den Playoffs, mal gucken, was das werden kann. Da bin ich zum Beispiel gerade ein Fan von.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich würde es auch tun. Ich gönne
Ja.
sie von Herzen nach so einer schlimmen Verletzung in deinem letzten College-Jahr in die NFL zu
Ja, auch
kommen.
krass,
Und
dass du es
ich
überhaupt
meine,
packst.
erstmal sind wir natürlich froh, dass er gesund
Natürlich auch,
ist.
dass du es überhaupt packst, dann direkt so einzusteigen. Ich meine, du kriegst die Chance. Jeder überlegt, oh, jetzt kommt der Rookie-Quarterback aufs Feld. Mal gucken, was du so in deinem ersten NFL-Jahr abliefern kannst. Und dann die ersten 3 Spiele unter ihm. schon so abzuliefern, das muss man auch erstmal hinbekommen. Auch natürlich gut für dein Selbstvertrauen. Ich meine, der wird jetzt hoffentlich auf dem Level weiterspielen können. Ja, wenn wir uns die Division mal kurz angucken, die Bills sind im Moment noch Erster mit 7-3, die Dolphins direkt dahinter mit 6-3. Das heißt, da ist absolut der First Seed of their Division noch nicht gegessen. Die Patriots dann ein bisschen abgeschlagen mit einem 4-5 und natürlich die Jets, jo, reden wir nicht drüber. First Round Pick 0-9.
Naja, die Jets haben diese Woche immerhin nicht verloren. Ich meine, die Bye Week tut ja, auch den Jets mal gut.
Hoffentlich.
Aber die Frage, die ich mir stelle, ist: Freut sich Trevor Lawrence nach New York?
Na gut, die Frage ist halt dann, was sind sonst noch so die Teams, die um den First Pick kämpfen, wenn man das Kämpfen nennen will?
Ja, glaubst du, die Jets werden jetzt tanken? Also, was heißt tanken? Ich meine, sie haben bis jetzt schon getankt, aber sie werden definitiv kein Spiel mehr gewinnen, um diesen First Round, First
Pick. Oh, ich gehe nicht davon aus, dass du eine Losing Season hast mit einem 0-16, sondern dass du schon noch vielleicht 1-2 Siege reinholen kannst, weil auch, was ich schon über die Steelers gesagt habe, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Steelers mit einer zu 0 Siegessträhne gewinnen können, weil jedes Team eventuell irgendwann mal so einen leichten Einbruch hat. Jetzt nicht nur auf die Steelers bezogen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Jets gegen so ein Team gewinnen könnten, aber auch die kleineren Teams, die da noch kommen, könnten dann schon eher ein Punktelieferant noch sein. Muss man dann gucken, was die Jets jetzt in den nächsten Wochen machen, wie sie ihre Bye Week genutzt haben. Aber es ist halt schon ein guter Kandidat für den First Pick.
Ja, leider auf jeden Fall. Ich meine, da bei den Jets kann man wenigstens über keine Abreibung
diese Woche reden. Ja, das stimmt. Die Bye Week tut in dem Sinne auf jeden Fall mal sehr gut.
Ja, wobei du dann halt auch in der Bye Week da sitzt und du kannst dich nicht freuen, weil du noch keinen Sieg geholt hast diese Runde. Also, ja, wo wir es jetzt darüber haben, zu diesen möglichen Upsets, würde ich direkt zu den Packers kommen gegen die Jaguars. Ich meine, die Jaguars stehen jetzt 1-8 und die Packers haben jetzt nach dem Sieg 7-2, aber es war ein wahnsinnig enges Spiel. Ich meine, in dem dritten Viertel führen die Jaguars 20-17 in Green Bay im Lambeau Field. Und ich meine, wer weiß, das Lambeau Field ist eine Festung. Und dann kommt da so ein Jaguars-Team mit einem Luten her, ein 6-Rund-Pick, der eigentlich gar nicht starten hätte sollen, weil Minshew verletzt ist, und führt 20-17. Und da hat man schon gesehen, dass das ganze Spiel ein bisschen schwieriger war als erwartet. Also ob das an der mentalen Einstellung lag oder ob die Jaguars einfach überaus motiviert waren, Aaron Rodgers mal einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Ja klar, aber auch
sah auf jeden Fall gespannt aus.
Selbst da sage ich, genau wie bei den Steelers, als Top-Team musst du es, oder sage ich mal, es ist gut, wenn du es dann packst, so ein Spiel auch mal über die Runden zu bekommen, um zu zeigen, ja, selbst die schwierigen Spiele, die wir so nicht erwartet hatten, vielleicht auch von der Einstellung wieder ein bisschen anders in das Game reingegangen sind, dass du die Dinger dann am Ende noch gewinnen kannst, zeigt natürlich auch wieder eine Qualität von einem Aaron Rodgers, dann aber auch von der Defense von den Packers, weil man muss sich mal überlegen, dass das letzte Play, das zu einem Touchdown geführt hat, aus Packers Perspektive zum 24-20, war noch als 9 Minuten und 11 Sekunden zu spielen waren und dann ist nichts mehr passiert auf dem Feld. Das heißt, das muss man dann auch erstmal halten können.
Ja, definitiv. Und du hast den Touchdown gerade schon angesprochen. Es war der 9. Touchdown diese Runde von Devontae Adams. Definitiv für mich ein Kandidat für vielleicht Offensive Player of the Year. Meiner Meinung nach spielt er seine beste Season auf jeden Fall. Als Receiver natürlich immer schwer für einen Offensive Player of the Year den Titel abzuräumen. Aber 9 Touchdowns, mit Abstand der beste Receiver von Aaron Rodgers. Bei Green Bay läuft momentan alles Richtung First Seed in der NFC heraus. Und mal schauen, wie es da noch weiterläuft. Aber Devontae Adams, für mich definitiv einer der Go-To-Guys
in der NFL momentan. Wäre absolut schön, mal Devontae Adams da zu sehen als Receiver. Jetzt natürlich auch aus meiner Perspektive, weil ich selbst Receiver spiele. Und man sonst ja immer so das Gefühl hat, es wird irgendwie unter den Quarterbacks ausgemacht, weil ich meine, wenn du als Quarterback ablieferst, dann sieht das die ganze Welt und jeder ist da stolz drauf, findet es gut und unterstützt dich. Aber aus einer Receiver-Perspektive musst du das, was er im Moment leistet, halt auch erstmal bringen. Weil du spielst jetzt nicht gegen irgendwelche Leute, sondern auch gegen Top-Leute, die in einem NFL-Team stehen und dich decken wollen. Und dass man dann auch sieht, dass manche Teams 2 Leute an seine Seite stellen, weil er einfach im Route Running so gut ist. Und das heißt halt natürlich auch schon was.
Definitiv, definitiv. Vor allem musst du überlegen, du spielst ja nicht gegen Cornerback Nummer 2 oder Cornerback Nummer 3. Du kriegst halt Cornerback Nummer 1 in der Regel, ja, oder wenn du Pech hast. als Receiver sogar eine doppelte Deckung.
Ja, als Nummer 1
Receiver. Trotzdem ist er immer, also Top-Leistung ja. von Davante Adams diese Season.
Also ich meine, als Nummer 1 Receiver kriegst du, dadurch, dass die Defense ja weiß, wer du bist und auch Film guckt, dich studiert, natürlich dann aus seiner Perspektive immer den Nummer 1 Cornerback auf die Seite, weil du auch das Nummer 1 Target bist für deinen Quarterback.
Und auch eigentlich immer ja. Anführer bist. Ja, dann nächstes Game. Wo willst du so hin?
Ja, was wir uns mal angucken könnten so, eigentlich. Broncos gegen die Raiders.
Definitiv. Die Raiders gewinnen 37-12 daheim gegen die Denver Broncos. Deutliche Angelegenheit, so erwartet.
Für mich nee, nicht für mich auch nicht. Wenn man sich jetzt auch wieder bei dem Game vergleichend sieht, die Yards, was echt lustig ist, nämlich 313 Yards zu 313 Yards.
Aber im Endeffekt 37 Punkte zu 12 Punkte. Haben die Broncos überhaupt einen Touchdown gemacht bei 12 Punkten?
Da müsste ich gerade nochmal gucken. Also bin ich mir gerade selbst nicht so sicher.
Ja. Also ich meine, wenn du mit 313 Yards mit 12 Punkten vom Feld gehst, meiner Meinung nach solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen.
Ja, das stimmt.
Ja, im vierten Viertel haben die ja einen Touchdown gescored, aber das dann auch den Extra Point oder beziehungsweise die Two-Point-Conversion nicht geschafft. Und sonst in den ersten drei Vierteln oder beziehungsweise in der ersten Hälfte zwei Field Goals geschossen und sonst kam da nicht viel. Und dafür, dass du so viel Yards machst, das spricht eigentlich immer dafür, dass du eine schlechte Scoring-Offense bist, weil am Ende zählen relativ wenig die Yards, sondern eigentlich immer die Punkte.
Ja, eben. Das ist halt auch das Problem dieses Jahr ein bisschen. Ich meine, die Broncos, die Verletzungsgeschichte ist meiner Meinung nach mit den San Francisco 49ers eine der heftigsten, was da für Leute schon ausgefallen sind. Aber ich meine, es sind natürlich so Jerry Jeudy und so, die Leute sind alle fit. Drew Locke ist auch wieder zurück. Seitdem er aber raus war, habe ich auch so das Gefühl, dass er nicht mehr so abliefern kann, wie ich es ganz gerne gesehen hätte von ihm. Aber naja, so ist es halt leider.
Ich meine, als Broncos-Fan mit der Broncos-Brille sieht
das
immer
aus. Stimmt.
Aber da stimme ich dir definitiv zu. Für mich waren die Broncos dieses Jahr auch auf jeden Fall ein Kandidat für ein Breakout-Year, also für eine extreme Steigerung zum letzten Jahr. Ich meine, die Offense ist definitiv oder sah meiner Meinung nach definitiv mit sehr großem Potenzial aus. Drew Locke hat letzte Runde, die letzten Spiele mich definitiv überzeugt mit seinen Leistungen und gezeigt, dass er es drauf hat für die NFL, für ein gutes Team. Aber ich meine, mit den Verletzungen, vor allem in den ersten drei Wochen, dann Quarterback raus, Receiver raus und ja, Running Back raus. Ich meine, da ist die Offense natürlich am Struggeln, aber auch die Defense genauso von Verletzungen geplagt. Und ich meine, Las Vegas ist kein schlechtes Team.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Die haben dieses Jahr schon die Chiefs geschlagen, aber 37-12 ist halt schon eine deutliche Nummer.
Ja. Ich muss mich da gerade nochmal verbessern, was die Stats anging. Die Oakland Raiders, ich habe gerade nochmal, Oakland, das darf man jetzt auch nicht mal sagen. Die Las Vegas Raiders, das hatte ich vergessen, hatten insgesamt 357 Yards und die Broncos 313. Da habe ich mir eine falsche Angabe aufgeschrieben, aber konnte jetzt zum Glück noch verbessern.
Ja, die paar Yards machen jetzt nicht den Riesenunterschied. Aber ich meine, Las Vegas definitiv dieses Jahr auch Playoff-Contender. Ich meine, für den Division-Sieg in der AFC West wird natürlich schwer. Ich meine, du hast die Kansas City Chiefs vor dir mit Patrick Mahomes, dem besten Quarterback in der NFL, die momentan, ja, ich meine, sie haben gegen die Chiefs gewonnen, das kann man immer auf jeden Fall schon mal positiv sehen, aber mit 6-3 stehen die Raiders und 8-1 die Chiefs, wird schon schwierig, da noch auf jeden Fall den ersten Spot anzugreifen, aber ich meine, mit 6-3 hast du auf jeden Fall alle Möglichkeiten, noch in die Playoffs
zu kommen. Ja, das stimmt.
Vor allem dadurch, dass dieses Jahr diese neue Playoff-Regel greift. Mhm. Das heißt, dass definitiv ein Team mehr in die Playoffs kommt und jetzt sogar diskutiert wird, wenn noch mehr Probleme mit Corona etc. gibt, dass vielleicht sogar noch ein Team mehr in die Playoffs kommt, dann sind die Raiders definitiv dabei. Und ich meine, in den Playoffs wissen wir alle, es ist jetzt ein Spiel und da kann viel passieren und das alles
möglich. Ja, das auf jeden Fall auch, wenn wir uns die AFC insgesamt mal angucken. Und die Raiders sitzen gerade in ihrer Division auf Platz 2. Hinter den Chiefs, die 8-1 stehen. Aber jeder zweite Sitz in ihrer eigenen Division steht 6-3. Das heißt, da ist alles offen.
Ja, also ich wollte gerade sagen, die Titans 6-3, die Ravens stehen 6-3, ja. Cleveland Browns 6-3. Also da ist alles möglich und da wird es auf jeden Fall noch spannende Spiele geben in der AFC.
Das auf jeden Fall.
Hoffen wir mal, dass es das so weitergeht. dann würde ich direkt zum angesprochenen Team, zu den Browns
Ja, das
gehen.
wollte ich gerade auch sagen.
Zu dem mit Abstand schlechtesten und langweiligsten Spiel dieses
Ja.
Wochenende. Also das war definitiv, ich habe die Red Zone verfolgt und die Browns waren nie zu sehen gegen die
Nee.
Texans. Ich meine, du musst dir mal anschauen, erstens, das Spiel wurde verspätet wegen Gewitter, Unwetter, Sturm von dem rübergekommen, da mussten sie verschieben, 20 Minuten später beginnen.
Das.
Also 7-10 ist das
Ja.
Endergebnis. Da musst du dir mal überlegen, es sind zwei Touchdowns im ganzen Spiel gefallen und also das Running Game der Browns dieses Jahr überrascht mich immer wieder. Chubb und Hunt beide über 100 Yards gelaufen. Chubb 126 Yards, Hunt 104 Yards. Ich meine, wenn du so viel Rushing hast mit 230, über 230 Yards, da läuft das Spiel schon mal definitiv geschmeidiger und es macht auch das Spiel einfacher für deinen Quarterback, der ja diese Runde jetzt noch nicht geschafft hat, mich zu
Ja, das
überzeugen.
stimmt auf jeden Fall. Auch wenn du dir anschaust, die Browns haben dieses Spiel 356 Yards gemacht und 231 Yards davon waren nur Rushing. Das heißt, Baker Mayfield hat für 125 Yards gerade mal geschmissen. Completion Rate von 60% ist ja okay. 20 First Downs rausgeholt und 50% von den Third Downs haben sie dann auch gemacht. Das heißt, mit dem Rushing kannst du dann die Offense ganz gut über Wasser halten und dann hast du am Ende auch verdient gewonnen. Wenn wir jetzt nämlich mal vergleichen, die Texans nur 90 Yards Rushing für 153 Yards gepasst. Completion Rate ist ein bisschen besser mit 66,7%. Die hatten 16 First Downs, was jetzt auch nicht so viel weniger ist als die Browns, aber die haben dann im Endeffekt halt nicht so viel draus machen können. Ich meine, die Browns mit den Punkten, das ist jetzt kein High-Scoring Game. Du hast jetzt auch nicht so viel draus gemacht, aber im Endeffekt zählt es dann nur, wer gewonnen hat bei so einem Spiel.
Definitiv, die Browns brauchen den Sieg, beziehungsweise wollen den Sieg unbedingt. Die wollen unbedingt die Playoffs dieses Jahr und müssen mit dieser Offense eigentlich auch definitiv in die Playoffs kommen.
Ja.
Und wenn ich mir aber angucke, die Texans haben meiner Meinung nach das Spiel einfach selbst hergegeben. Also, ich meine, dieses Field Goal, was sie schießen wollten, wo sie dann ein Fake Field Goal draus
Ja,
machen und punten,
gut.
das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Wenn du, natürlich, die Wetterbedingungen waren jetzt nicht die besten, es war windig, es hat geregnet. Aber aus 48 Yards kannst du definitiv einen Field Goal Versuch machen und warum du von 48 Yards puntest, hat sich für mich nicht erschlossen. Vor allem zu dem Zeitpunkt stand es 3-0 für die Browns und es war meiner Meinung nach klar, dass das Spiel kein Highscoring Game mehr wird.
Ja, für mich war das auch relativ früh dann klar, aber naja, man kann ja da nicht sagen, was der Plan dahinter war. Man kann ja nicht in die Köpfe von einem Coach reingucken, der das eventuell wirklich genauso angesagt hat. Es sah jetzt ein bisschen komisch aus, nach einem gewissen Wirrwarr, aber wenn das so geplant war, stand da wahrscheinlich auch ein Plan hinten dran.
Ja, was mich noch mehr verunsichert, also ich als Football-Fan war komplett verstört von Nick Chubb, der 56 Sekunden vor Ende über 60 Yards über den Platz läuft und dann ein Yard vor der Endzone auf einmal links abbiegt und einfach out of bounds
Ja,
geht. Das,
gut.
also ich meine, du führst mit 3 Punkten, wenn du dann noch einen Touchdown scorest, dann führst du mit 9 und ja, 9 Punkte hergeben. Also, selbst wenn du dann den extra Punkt, also das Field Goal beziehungsweise die Two-Point-Conversion einfach abkniest, was soll denn noch passieren? Also,
Ja,
ist
also
jetzt.
aus meiner Sicht kann ich es mal so sagen. Ich finde, es war taktisch relativ klug von ihm. Was nicht klug war, war, dass er ins Ausgelaufen ist. Hätte er vor der Endzone sich fallen lassen oder abgekniet, wäre die Zeit weiter runtergelaufen. Und du hättest das Spiel dann schon mit einem Abknien beenden können. Wenn du jetzt nochmal ins Ausläufst, musst du halt auch nochmal die Zeit anfangen mit einem Abknien und hast dann noch ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr. Ich meine, funktioniert im Endeffekt. Aber hätte er den Touchdown gemacht, wäre es noch eine Minute zu gehen gewesen. Und man weiß nicht, was dann die Texans eventuell noch draus gemacht hätten. So ein Touchdown kannst du mit einem Big Play scoren, hast dann eventuell noch 40 Sekunden, machst einen Onside-Kick, hast den Ball wieder und dann reicht dir ein Field Goal zu einem Unentschieden oder du bist halt krass und machst wirklich noch einen Touchdown. Deshalb, ich finde, das war eine taktisch kluge Entscheidung von ihm. Auch wenn er hätte nicht ins Ausgehen müssen, er hätte sich einfach hinfallen lassen müssen und dann wäre das
Ja,
auch
ich meine,
gegessen
für alle
gewesen.
Football-Fantasy-Spieler definitiv ärgerlich. Die Punkte
Ja, eine Katastrophe. Also aus der Perspektive,
hätte ich bestimmt gerne mitgenommen, die Punkte,
ja.
aber ja, ich meine, als Teamplayer definitiv richtig und es ist meiner Meinung nach auch ein gutes Zeichen, dass wir das dieses Teamgefüge in Cleveland trotz schwierigen Charakteren meiner Meinung nach, wie Baker
Ja.
Mayfield, wie Odell Beckham Jr., Jarvis Landry Und auch die Running Backs, die Superstars sind mit Kareem Hunt und mit Nick Chubb, dass da aber trotzdem das Team zählt, der Sieg und er den Touchdown, auch wenn es für seine Statistiken vielleicht super gewesen wäre, lieber nicht mitgenommen hat.
Ja, klar. Bin ich auch mal gespannt, wie es dann wird, wenn OBJ von seiner Verletzung eventuell noch zurückkommt. Weiß man auch nicht, ist ja auch immer in die Sterne geschrieben. Aber sonst. Wird mal sehen, was die Browns machen. Die stehen auch 6-3 jetzt in ihrer Division auf Platz 3. Allerdings auf Platz 2, was du ja schon angesprochen hattest, sind die Ravens, die auch 6-3 stehen und im Moment jetzt nicht ihre beste Verfassung haben. Da können wir dann gerne auch gleich zu den Ravens gehen, wenn du magst. Ich
würde sagen, gehen wir direkt zu den Ravens rüber.
Ja, na gut, wenn man sich das halt anschaut. Patriots, hatte ich am Anfang vom Jahr, war ich hyped da drauf, wegen Cam Newton. Habe eigentlich gedacht, oh, das wird bestimmt krass. Wird man mal sehen, wie sich es entwickelt. Und dann standen sie jetzt halt vor dem Spiel 3-5, wo dann jetzt eigentlich schon wieder, eher gesagt, abgeschrieben sind für mich für die Playoffs. Was ich ja auch vorhin gesagt habe, weil jetzt die Dolphins so gut spielen. Aber wenn du dann so ein wichtiges Spiel gegen einen Top-Favoriten, meiner Meinung nach, spielst und das gewinnst, ist dann schon wieder eine andere Hausnummer. Da muss man mal gucken, was jetzt bei den Patriots noch passiert.
Bei den Patriots ist immer alles möglich. Also für mich, Bill Belichick, definitiv wieder eine Meisterleistung. Also die Ravens Offense erstens aus dem Spiel genommen für mich. Ich meine, das sind jetzt nicht viele Punkte dafür, für Ravens Verhältnisse 17 Punkte. Ich meine, die Offense mit Lamar Jackson, dem MVP letzter Saison, bei 17 Punkte halten ist schon mal gut, aber auch die Defense der Ravens hat so große Namen mit in der D-Line, Calais Campbell, auch in der Zonenverteidigung hinten. Also, aber ich meine, allein schon das Trickplay von Myers, der Touchdown, definitiv ja, klasse ausgespielt. Und ich meine, Cam Newton hat dann noch einen Rushing-Touchdown gemacht, hat auch noch einen geworfen. Solides Spiel und ja, von den Ravens, da fehlt mir irgendwie so dieser letzte, das letzte bisschen fehlt mir so ein bisschen in dem Team. Da mangelt es irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob es dann nur an Lamar Jackson liegt, ich würde es nicht sagen, aber.
Nee, Lamar Jackson hatte jetzt, ich meine, er hatte nicht seinen besten Tag, aber wenn du von 34 Versuchen 24 anbringst, 70,6% anbringst, für 249 Yards wirfst, zwei Touchdowns rausholst, natürlich auch leider eine Interception, ist ein. Für den Namen Lamar Jackson jetzt nichts Großes, aber es ist halt trotzdem noch okay. Im Vergleich zu Cam Newton, wenn man sich das jetzt mal überlegt, der von 17, 13 Stück angebracht hat. Ich meine, ist dadurch in der Completion Rate bei 76,5% natürlich besser als Lamar, aber wirft halt nur in Anführungszeichen für 118 Yards und einen Touchdown. Das heißt, das ist eine komplette Teamleistung gewesen und Lamar Jackson hat gemacht, was er konnte, auch gegen diese Defense und am Ende hat es halt leider nicht gelangt.
Ja, da muss man sich als Ravens aber halt auch irgendwie hinterfragen, weil ich meine, man geht meiner Meinung nach definitiv mit dem Anspruch in die Runde nach dem enttäuschenden Playoff aus letztes Jahr, dass dieses Jahr in den Playoffs da mehr gehen muss, also dass man auf jeden Fall die Playoffs erreicht und dass man dann auch weiterkommt, weil das Team ist voll mit extrem jungen, potenziellen Superstars, mit Lamar Jackson, der jetzt ja nach einem Jahr schon der riesen Superstar war, aber auch mit Mark Andrews, mit Ingram, da ist Potenzial
da. Das noch, was man nicht vergessen darf, Hollywood Brown. Ja. Einer der schnellsten Receiver in der Liga, der jetzt aber auch dieses Wochenende gerade mal 2 Bälle gefangen hat. Ah ne, der hatte, wie war es nochmal? Er hatte 2 Bälle gefangen und 6 Attempts hatte er eigentlich. Das heißt, er hat von 6 Stück nur 2 Stück gefangen für insgesamt 14 Yards. Das ist dann halt auch unter seinem Level, meiner Meinung nach. Er hat natürlich jetzt dieses Jahr auch noch nicht so viel bringen können. Von ihm hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet, dass die Kombination aus Lamar Jackson vielleicht mit einem Andrews, die immer funktioniert, aber dann auch mit einem Marquise Brown ganz gut funktioniert.
Ja, da muss bei den Ravens sowohl im Coaching-Staff als auch aus der Player-Perspektive, ja, da muss eine Änderung her, meiner Meinung nach, weil ich meine, die wollen die Playoffs und die Browns, haben wir gerade eben gesagt, die gewinnen ihre Spiele, auch wenn es nicht gut aussieht. Sieg ist Sieg und am Ende zählt halt leider die Bilanz und die Bilanz bei den Browns ist momentan genauso gut wie bei den Ravens.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall, da muss man schauen. Die Browns können jetzt dann doch noch ein guter Kandidat für die Playoffs auf jeden Fall werfen. Dafür muss man sich dann aber wirklich gegen die Ravens durchsetzen und muss dann jetzt mal gucken, wie die nächsten Wochen so laufen.
Ich meine, wir haben ja noch Duelle in der Division selbst, also da haben sie die Browns ja die
Ja, klar.
Möglichkeit, noch sogar den direkten Konkurrenten dann einfach auszuschalten, sich den Sieg zu holen und den Gegner direkt den Loss. Und das dreht ja die Tabelle direkt.
Ja, klar.
Ja, dann würde ich weitergehen zum Football-Team nach Washington,
Nach Washington gehen
beziehungsweise nach Detroit zu den Lions, die
wir.
30 zu 27 gewonnen haben gegen das Football-Team.
Ja. Ja, auch eine knappe Kiste, die ich so nicht erwartet hätte.
Definitiv nicht. Für mich der Comeback Player of the Year im Preis am Ende der Runde ja für den Spieler, der nach einer Verletzung oder irgendwelchen Problemen in der letzten Runde extrem stark zurückkommt. Alex Smith,
Ja, auf
38
jeden
von
Fall.
55 Pässen angebracht, 390 Yards, kein Touchdown, keine Interception, aber ein richtig gutes Spiel als Starter hingelegt. Und ich meine, wenn man sich mal vor Augen führt, wie lange er verletzt war, was er für Probleme hatte, er hatte
Schon.
Angst, dass sein Bein amputiert werden muss.
Ja,
Und
eben.
dann kommst du auf den Platz zurück und lieferst so ab. Für mich sehr, sehr schade, dass das Football-Team diesen Sieg nicht einfahren konnte.
Für mich auch absolut der Comeback Player of the Year. Ich meine, du musst dir überlegen, der Mann konnte letztes Jahr nicht laufen, musste alles wieder neu lernen, hatte Angst, dass sein Bein eventuell wirklich amputiert werden muss. Und dann kommt er einfach wieder so zurück, wieder als Starter gestellt und liefert ab, als wäre er nie weg gewesen. Natürlich, okay, wenn dann halt, sage ich mal, kein Touchdown bei rumkommt, ein bisschen schade. Aber ich meine, wenn er 390 Yards wirft, dann liegt es nicht nur an ihm. Am Ende schade, dass Washington leider keinen Sieg einfahren konnte. Aus Lions Perspektive aber relativ wichtig, dass man wieder näher rangekommen ist an eine Winning Season, sage ich mal. Sie stehen jetzt 4 zu 5. Mit einem 3 zu 5 wäre die ganze Situation schon wieder ein bisschen schwieriger gewesen.
3 zu 6 meinst du?
3 zu 6, ja.
Ja, ich meine, aber da haben die Lions sich meiner Meinung nach auch einfach selbst schwer gemacht. Du musst dir einfach nur angucken, drittes Quarter, Anfang drittes Quarter, wie viel steht's? 24 zu 3 für die Lions.
Ja,
24 zu
klar.
3 im dritten Quarter. Und dann kommen drei Rushing-Touchdowns von Washington am Stück ohne Antwort der Lions. Und auf einmal ist wieder ausgeglichen. Und dann
Ja, das
für
stimmt.
mich der
Klar.
mit der Verlierer des Spieltags, Chase Young. Ich meine, 2 Minuten 42 noch zu spielen. Die Lions schießen ein Field Goal. Dann noch 21 Sekunden auf der Uhr. Das Washington Football Team schießt ein Field Goal. Und du denkst, ja, okay, wir gehen in die Overtime. 27-27. Dann geht es nochmal los mit Stafford. Wirft einen Ball weit. Komplett überworfen. Und dann Roughing the Passer. 15 Yards geschenkt.
Klar,
Chase
ja.
Young. Der Ball war schon weg. Der Quarterback. Eigentlich unnötig noch umzuschubsen, schubst ihn einfach weg, 15 Yards, dann sind sie an der 49, also gerade ein Yard über der Mittellinie. Und ja, dann letzte Sekunde aus 59 Yards das Field Goal geschossen und den Sieg eingefahren. Also schon ärgerlich auf jeden Fall fürs Team. Und ich glaube, Chase Young würde ich mal als Rookie-Mistake definitiv betiteln, weil das sollte dir in dieser Situation eigentlich nicht passieren.
Ne, das stimmt auf jeden Fall, aber selbst durch den Fehler muss man mal einen dicken Respekt aussprechen an deren Kicker, Matt Prater, der das Ding aus 59 Yards dann reinhaut, was auch nicht immer selbstverständlich ist. Also
Vor
kann auf
allem,
jeden
da war
Fall
ja
schon mal
noch
stolz
extrem
auf
viel
seinen Kicker
Platz.
sein.
Da war ja auch
Ja.
extrem viel Platz. Also das hätten auch noch 5 Yards mehr sein können. Und der stand
Eben,
schon an der
eben.
Mittellinie. Hinter der
Das
Mittellinie.
stimmt, klar.
Aber ja, die Lions haben auf jeden Fall kein Kicker-Problem dieses Jahr. Und das war auch ein wichtiger Sieg für Patricia, den Head Coach der Lions. Weil letztes Jahr war schon sehr enttäuschend. Ich meine, Stafford war letztes Jahr natürlich verletzt. Der Quarterback, der Go-To-Guy, der beste Spieler in diesem Team. Aber ich meine, dieses Jahr, ich meine, 4 zu 5. Ist noch was möglich? Du hast die Bears halt bei dir in der Division und die Packers, also auf Platz 1 wird definitiv nichts, aber mit 4 zu 5 hast du noch alle Möglichkeiten, in die Playoffs zu kommen. Und
Da.
ja, die Bears sieht momentan ja nicht gerade rosig aus, was die da
Ne,
veranstalten.
klar, also ich meine, wenn du dir auch die Division wieder anguckst, meiner Meinung nach, die Packers, brauchen wir nicht drüber reden, die bleiben da oben stehen, die machen ihr Ding. Aber wenn du dann dir Platz 2, 3 und 4 anguckst, mit einem Chicago Bears Team, das 5 zu 5 steht, dann mit den Minnesota Vikings, die 4 zu 5 stehen, und dann hast du die Lions ganz hinten, aber auch nur mit einem 4 zu 5. Was heißt, es kann sich im nächsten Spiel oder eher gesagt mit den nächsten zwei Spielen direkt wieder alles ändern und die Lions könnten dann schon auf Platz 2 sein.
Und können ihr die Chance nutzen und vielleicht Patricia, oh, ist auch noch Sprachfehler, Patricia auch noch die Hoffnung geben, endlich mal in die Playoffs zu kommen als Head Coach.
Ja, klar. Ich meine, jetzt hast du auch wieder einen Receiver mit Marvin Jones, der wieder seinem Namen entspricht, sage ich mal. Die letzten zwei Spiele wieder ganz gut seine Stats hochbringt, der am Anfang von der Saison nicht wirklich auf dem Plan war. Muss man natürlich gucken, wie das jetzt auch weiterläuft.
Aber
schon mal ganz gut, ihn wieder zurückzusehen.
Sehr guter Receiver, Number One, für mich absolut gutes Target. Spielt eine gute Runde, also nach den ersten paar Spieltagen. Und für Stafford ist es wichtig, dass er auch mal jetzt wieder eine Anspielstation hat, die ja auf jeden Fall halt vertrauenswürdig ist und die halt dauerhaft auch offen ist oder der einfach mal auch mal einen Blindenwurf hinzuwerfen kann, wie zum Beispiel zu dem Spiel, wo ich jetzt kommen würde, zum Spiel des Wochenendes, zu den Cardinals. Da hast du diesen Receiver, den besten Receiver der NFL in meinen Augen, der einfach dir am Ende dir den Sieg holen kann mit einem Play. Aber mit was für
klar,
Play?
Ja, klar, krass. Also ich meine, wenn man sich die Hail Mary, die sogenannte Hail Mary von Kyler Murray mal anguckt, der war schon fast gesackt, kann daneben nach links nochmal rausrollen und wirft das Ding halt einfach mal blind nach vorne. Natürlich hat er gesehen, Hopkins steht hinten in der Endzone, ist immer dein Go-To-Target, der macht die Dinger. Aber jetzt mal aus der Defense-Perspektive, eigentlich darf dir das nicht passieren. Du stehst mit drei Leuten außen rum und trotzdem kriegt Hopkins seine Hände als erstes an den Ball und lässt den dann halt auch einfach nicht los.
Definitiv, also den Ball festzuhalten, du musst dir vorstellen, da springen vier Leute hoch, also Hopkins als Receiver in der Mitte von drei Leuten umgeben. Und das sind jetzt nicht die schlechtesten Spieler unbedingt bei den Bills, die da als Cornerbacks auf dem Platz stehen. Da ist ein White, der auch einer der besten der NFL ist, aber der holt einfach die paar Zentimeter mehr raus und er lässt den Ball einfach nicht fallen. Und also wahnsinnig gutes Play von Hopkins und das war der Sieg für die Cardinals und ein extrem wichtiger Sieg für die Cardinals, weil bei den Cardinals in der Division wird es auch eng. Ich meine, die spielen eine sehr gute Runde, aber die Seahawks sind halt da und wenn du da den ersten Platz holst, wäre halt schon mal sehr wichtig. Und
klar,
den Sieg musst du erstmal holen gegen die Bills.
Auch da, dass du jetzt als Cardinals-Team auf Platz 1 stehst, wobei man ehrlich sein muss, eigentlich gibt es da drei erste Plätze. Cardinals 6-3, die LA Rams mit 6-3 und die Seahawks 6-3. Dann die 49ers, die ich eigentlich auch weiter oben gesehen hätte dieses Jahr, die natürlich auch ein bisschen geplagt sind, was Verletzungen und so angeht, einfach nicht ihre Leistung bringen können, die mit 4-6 dastehen. Meiner Meinung nach dann schon raus aus dem Playoff-Rennen sind. Das wird dann schon ausgemacht unter den ersten drei. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Sieg gewesen und es war auch einfach ein gutes Spiel.
Also es war ein extrem gutes Spiel von beiden Teams für mich.
Ja.
Kyler Murray, seine Offense wieder richtig gut geführt. Du hattest einen Hopkins, der dir das Spiel gewonnen hat im letzten Play, aber auch das ganze Spiel über. Die Cardinals sahen gut aus, aber die Bills auch. Und das ärgert natürlich jeden Bills-Fan, wenn du da am Ende runterläufst, das ganze Feld scorst und dann führst du mit, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden da noch zu spielen waren, als die Cardinals ihren Drive gestartet haben. Aber und dann mit so einem Play, die den ganzen Spieltag versaust und ja, für die Bills auf jeden Fall ärgerlich, vor allem auch für Josh Allen, den Quarterback, der diese Runde endlich mal zeigt, warum er wirklich so großes Potenzial zugesagt bekommen hat, als er gedraftet wurde. Aber ja, im Endeffekt steht halt wieder da ein Loss und gegen die Cardinals, die jetzt definitiv meiner Meinung nach zu den Super Bowl-Contendern gehören können, mit einem Quarterback Kyler Murray, der sich zuletzt im Jahr nochmal gesteigert hat, mit einem Receiver Hopkins, den sie von den Texans eigentlich geschenkt bekommen haben, was ich ja heute noch nicht verstehen kann. Da ist viel möglich in Arizona.
Da darfst du dann Fitzgerald auch nicht außer Acht lassen. Der Veteran, der meiner Meinung nach einfach der beste Receiver in der NFL ist, der ist auch immer gut für solche Dinge. Ich meine, was der Typ alles fängt, ist auch geisteskrank. Also Fitzgerald und Hopkins zusammen, meiner Meinung nach, eins der besten Receiver-Duos, die du haben kannst in der NFL.
Ja, man muss dir aber mal vor Augen führen, Fitzgerald hat seinen ersten Pass seit wie vielen Jahren? 10 Jahren? Seinen ersten Pass nicht gefangen und direkt war es eine getippte Interception für Kyler Murray.
Das darf dem Mann dann aber auch einfach mal passieren, muss man ehrlich sein.
Ich wollte gerade sagen, es waren 9 Jahre ungefähr oder 8 Jahre, in denen er jeden Ball, den er fangen konnte, gefangen hat.
Ja.
Und dann fängst du einen Ball nicht. Natürlich ist es in dem Spiel ärgerlich, eine Interception, aber so viele Bälle am Stück zu fangen, das ist so schwierig und es ist nicht runterzureden, wie gut deine Hände, deine Hand-Augen-Koordination sein muss, dafür, dass du wirklich diese Catches alle machst. Weil du kannst nicht sagen, ja, er hat mal ein paar gute gefangen oder hatte mal eine Streak. Das ist eine Streak über Jahre. Das ist harte Arbeit und das ist auch viel Talent.
Jetzt noch kurz eine Sache, bevor wir von dem Spiel weggehen, was die Cardinals auch zu so einem guten Playoff und vielleicht Super Bowl-Team machen können, ist, dass sie relativ ausgeglichen sind, was Rushing und Passing angeht. Rushing 217 Yards und Passing 236 Yards. Das heißt, du kannst dich als Defense nicht mal drauf einstellen, oh, das Team ist ein Team, das rusht gerne oder das macht gerne den Pass und guckt, dass es zu ihren Top-Receivern kommt, sondern machen einfach beides, was dann für die Defense von den Bills auch im Endeffekt schwierig gemacht hat, diese hohe Punktzahl zu verhindern.
Ja, du hast halt auch einen Quarterback mit Kyler Murray, der halt auch beides absolut beherrscht. Ich meine, das ist die junge Quarterback-Generation, die ja sowieso definitiv mobiler ist als jetzt ein Peyton Manning, ein Tom Brady oder die Älteren, aber Kyler Murray macht es so clever und ich meine, er ist klein, er ist extrem flink und vor allem auch seine Juke-Moves, wie schwer ist es zu tacklen als großer Linebacker, als Defensive End, so einen kleinen, ja, wendigen Spieler zu bekommen und der kann halt auch ganz schnell die Plays verlängern, Zeit rausholen. Ich meine, das hat man am Ende bei der Hail Mary gesehen, als er fast schon gesackt war, dann noch nach links rausrollt, was ja eigentlich für einen rechtshändigen Quarterback schon mal schwieriger ist, aber dann kurz bevor er ins Ausläuft noch den Pass in die Endzone zu Hopkins bringt. Also Kyler Murray auch definitiv eine sehr starke Runde bis jetzt. Mal schauen, ob die Cardinals weiter die Leistungen halten können, weil sie hatten ja auch schon zwei Spiele mal immer nach die Runde, wo man ein bisschen gesehen hat, dass Leistungsschwankungen halt irgendwie doch in dem Team noch drin sind.
Ja klar, es freut mich auf jeden Fall auch für die Cardinals. Wäre schön, die in den Playoffs zu sehen. Jetzt aber auch die Seahawks ein bisschen einpreschen, wo wir gerne direkt rübergehen können.
Ja, wir können direkt rübergehen ins Divisional-Duell, weil wir hatten ja die Rams gegen die Seahawks, wo die Rams gewonnen haben.
Ja, hätte ich vorher auch nicht so erwartet, aber ich meine, es hat sich eventuell auch ein bisschen durch die letzten Wochen ein kleines bisschen angekündigt. Jetzt war auch Russell Wilson ein paar Problemchen, nenne ich es ganz gerne mal, hat und nicht mehr seine Top-MVP-Leistung abrufen kann, wie er das eigentlich am Anfang betitelt hatte.
Ich würde aber nicht mal sagen unbedingt, dass Russell Wilson alleine ist. Was mich schockiert, ist diese Defense von Seattle, die extrem schwach ist. Also in den letzten Spielen, also ich meine, Jamal Adams macht da hinten als Safety einen guten Job, meiner Meinung nach. Also an ihm liegt es nicht. Ich meine, er hat jetzt, glaube ich, in den letzten 3 oder 4 Spielen jedes Mal einen Sack gehabt. Und die Seahawks haben jetzt ja auch ihre Defense umgestellt, weil da in Coverage nicht viel funktioniert, ganz viel zu blitzen, aber trotzdem gegen die Rams zu verlieren, das kann dir halt ganz schön viel, auch vor allem in der Division versaut es dir halt ganz schön viel.
Klar, jetzt aber nochmal zu Russell Wilson, natürlich, es liegt nicht nur an ihm, das ist immer eine Teamleistung, das ist ja klar, aber wenn man sich jetzt auch dieses Wochenende einfach mal anguckt, er hat für keinen Touchdown geschmissen und 2 Interceptions. Ich meine, wie selten ist das bei einem Russell Wilson, der sonst immer ein Passer ist, der die sicheren Dinger irgendwie immer anbringen kann.
Ja, Russell Wilson ist halt, oder war für mich zumindest nach den ersten 6 Spieltagen schon ganz oben auf der Liste für den MVP, aber jetzt, was die Seahawks da gerade machen, es sieht halt echt nicht gut aus und die Rams sind heiß, die Cardinals sind heiß, das sind nur 2 Teams aus der eigenen Division und da musst du erstmal in die Conference gehen und in der NFC, da gibt es noch andere Teams, wo wirklich gut aussehen, die Saints, die Bucks. Also ich meine, da wird es extrem eng und wenn du jetzt in der Midseason, also jetzt einbrichst, dann wird es extrem schwierig, was da wieder rauszukommen heißt, weil im Endeffekt, wenn du die Siege jetzt nicht holst, wird es am Ende nur noch schwieriger.
Und wir hatten jetzt auch in dem Spiel das Matchup, wo meiner Meinung nach die ganze NFL drauf geguckt hat, DK Metcalf, das Biest, das eigentlich in den letzten Wochen konkret einer der Top-Receiver ist, hat dieses Wochenende einfach nur 2 Dinger fangen können für 28 Yards.
Für mich ein Spieler des Wochenendes, also einer, der nicht ganz vorne steht, sondern mal kein Quarterback oder Receiver oder Running Back ist, Jalen Ramsey.
Wirklich. Genau, das ist auch der Partner des Matchups, genau.
Also viel am Reden, der Kollege, auch immer der Meinung, er ist der Beste aller Zeiten, etc. Aber dieses Wochenende auch mal mit Leistungen gezeigt, wie gut er in der Man-to-Man-Coverage gegen den momentan heißesten Receiver der NFL und auch ein körperliches Beast perfekt gecovert hat, sodass Russell Wilson die Fans dann nicht gefunden hat, um seinen, mit Tyler Lockett vielleicht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, seinen besten Receiver, aber momentan seinen auf jeden Fall am besten in Form spielenden Receiver ins Spiel zu bekommen. Und die beiden Catches waren beide im vierten Viertel, wo es schon sehr schlecht für die Seahawks aussah. Und da ist die Defense der Rams auch wieder mehr in die Zone natürlich, also in die Zone-Coverage gegangen, sodass Ramsey nicht mehr Man-to-Man gespielt hat, weil die Seahawks halt punkten mussten und dadurch die Tiefe halt mehr gedeckt war. Und dann kannst du zwei Catches auch mal, also sozusagen, die stören dich dann nicht, wenn er zwei Catches für 24 Yards hat. Aber in Man-Coverage keinen Pass gefangen. Da musste ich aber auch meiner Meinung nach DK Metcalf hinterfragen, weil ich meine, die Leistungen waren bis jetzt top, aber jetzt hast du mal einen wirklichen klasse Cornerback gegen dich gehabt, der dich halt wirklich aus dem Spiel genommen hat.
Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Jetzt am Ende auch nochmal zu dem letzten Quarter. Klar, ich meine, die Defense wusste ja, die Seahawks müssen einen Touchdown machen, also ziehst du dich so gut es geht zurück. Lässt die kurzen Bälle halt zu, weil ein Field Goal bringt dem Team da nichts. Und dann ist auch okay, wenn dann zwei Catches dabei rumkommen. Auch wenn man gerade mal sieht, das sind dann selbst auch nur zwei Stück für den meiner Meinung nach Top-Receiver der Seahawks.
Also mit einer der Gewinner des Spieltags definitiv die Los Angeles Rams, die mit einer Offense, wo man ja am Anfang der Saison sich nicht so sicher war, ob die abliefern können, einen Sieg gegen die Seahawks geholt haben, die nach den ersten Spieltagen schon bei einigen Medien als Super Bowl, ja, Sieger schon fast feststanden, weil sie so übertrieben gute Offense gespielt haben, aber jetzt immer langsam wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen.
Ja, ich meine, die Geschichte ist natürlich noch nicht rum, aber du hast jetzt, wie wir es eben schon angesprochen haben, die Arizona Cardinals, die in einer sehr guten Verfassung sind, auf Platz 1 mit einem 6-3. Jetzt die Rams, die dich geschlagen haben, die daheim auch umgeschlagen sind mit einem 4-0, stehen jetzt mit einem 6-3 auch da vorne. Seahawks natürlich auch ein 6-3, da ist auch wieder eine Sache. Das nächste Spiel kann schon wieder dann dazu führen, dass die Division ganz anders aussieht.
Auf einmal können die Seahawks dann noch weiter abgeschlagen sein oder sich sonst irgendwas alles drehen.
Eben.
Dann würde ich wieder rüber in die NFC gehen, in die Division, zu den Buccaneers und den Panthers, auch ein Divisional-Duell in der NFC. Als Panthers-Fan natürlich ärgerlich, aber definitiv die Abreibung der Woche. Ich meine, zur Halbzeit stand es noch 17-17 und ich hatte noch viel Hoffnung, vor allem nachdem, wie das Spiel begonnen hat. Aber am Ende stehen da für die Buccaneers 543 Yards, 209 Yards Rushing und 334 Yards Passing. Das ist eine Wahnsinnshausnummer in der NFL und da musst du dann auch nicht mehr drüber reden, woran es gelegen hat, weil die haben dich einfach zerstört, einfach überrannt. Die Defense hatte keine Chance mehr. Ich denke an den Touchdown von Ronald Jones, 98 Yards übers Feld, dann Tom Brady, 3 Touchdowns geworfen, 340 Yards. Er hat alle Receiver mit eingebracht. Evans hatte, glaube ich, 5 Catches. Godwin, Gronk hatte einen Touchdown. Der Tight End Braid hatte auch einen Touchdown. Also in der Offense lief eigentlich alles.
AB hatte auch mal relativ gut fangen können, sage ich mal, für 7 Stück, die er reinbringen konnte mit 69 Yards. Und sich jetzt aber auch nochmal so allgemein das Spiel anguckt, ich hatte am Anfang gedacht, oh ja, war relativ zuversichtlich auch für die Panthers, die ja eigentlich gar nicht so schlecht liefern in den letzten Wochen. Und hatte auch gedacht, die Bucks, okay, wie ist es denn jetzt, können die ihr ganzes Talent, was auf dem Platz stehen, haben jetzt so langsam wirklich zu einem Team bilden und das abliefern. Und dann kam die zweite Halbzeit und das war dann eigentlich die Antwort auf die Frage.
Das war ein dickes Ausrufezeichen als Antwort, also der einzige Lichtblick für die Panthers war DJ Moore, in meiner Meinung nach. Er hatte 4 Catches für 96 Yards, also definitiv gut Yards after Catch hingelegt. Dann natürlich für die Panthers wieder extrem ärgerlich. Teddy B im vierten Quarter verletzt, raus. Christian McCaffrey hat sich ja sowieso letzte Woche an der Schulter verletzt und ist raus. Also die Verletzungen schaden jetzt dem Team natürlich auch. Und in der Defense merkst du halt, dass halt die ganzen Draftpicks dieses Jahr in die Defense gewandert sind. Und da ist halt noch extrem viel Potenzial hoffentlich da für die nächsten Jahre, aber da muss auch noch extrem viel gearbeitet und gelernt werden. Aber ich denke, dieses Jahr sollte von den Panthers oder auch von mir ist da nicht der Anspruch, in die Playoffs zu kommen. Aber man sollte für nächstes Jahr auf jeden Fall ein gutes Team aufbauen und eine gute Defense aufbauen, weil die Offense sieht solide aus, wenn alle fit sind, oder sehr gut aus, wenn die alle fit sind. Aber in der Defense 46 Punkte musst du halt auch erstmal verkraften und das ist schwer, auch mit einer sehr guten Offense zu schlagen.
Ja, klar. Ich meine aber auch, war jetzt ganz gut für Tom Brady, nach letzter Woche, diese Woche 3 Touchdowns zu schmeißen und keine Interception an den Tag zu legen, sage ich mal. Meiner Meinung nach, der Spieler des Spiels trotzdem Ronald Jones mit seinem langen Touchdown, aber auch allgemein. 23 Attempts für 192 Yards ist natürlich auch wieder eine Leistung für sich. Muss man gar nicht drüber reden eigentlich. Also
Dann
für
überlegst du
mich
dir,
Spieler des
dass du
Spiels.
auf der Bank hast du noch einen Leonard Fournette, für den du getradet hast,
Naja,
sitzen,
gut.
den du eigentlich gar nicht brauchst, weil Ronald Jones das so gut macht momentan.
Ja, hatte ich eigentlich, als das ins Gespräch kam, auch gedacht, okay, wenn er im Team angekommen ist, Fournette bestimmt auch wieder einer der Top Running Backs, hat er auch eine Woche eine richtig gute Leistung, wo er über 100 Yards gelaufen ist, für, glaube ich, 2 oder 3 Touchdowns, ich glaube, es waren 2, habe ich schon gedacht, oh ja, okay, Fournette, easy, er ist wieder da, der kann es auf jeden Fall. Und dann hat sich Jones aber gedacht, nee, nee, halt mal, stopp, hier, halt mal kurz. Wir machen jetzt mal mein Ding, ich zeige dir, was ich kann. Und seitdem war Jones absolut die Nummer 1.
Jones, vor allem wenn du überlegst, ich glaube, es war das zweite oder erste Play in dem Spiel, Fumble, Ronald Jones, direkt Ball an die Panthers und danach so
Ja.
eine Leistung abzurufen mit 100, über 190 Yards, mit einem Touchdown fast über das ganze Feld. Also Ronald Jones auf jeden Fall auch ein Kandidat für Player of the Week.
Ja, auf jeden Fall.
Aber die Bucks kommen auch aus den, ja, aus den Nachrichten gar nicht raus, wenn du dir schon wieder liest. Antonio Brown vor 2 Wochen auffällig geworden, dadurch, dass er Security-Kameras zerstört hat und wieder bei der Polizei auffällig wurde. Ja, in Tampa Bay, da geht einiges auf und
Ja,
ab.
gut. Ich meine, er ist ein Top-Receiver, wenn er auf 100% spielt. Einer der besten, den die NFL haben kann. Man hat es ja bei den Steelers natürlich gesehen. Dass er von dort dann weggegangen ist, war sozusagen kein guter Move, sage ich mal, aber meiner Meinung nach auch ein Spieler, der nichts mehr in der NFL zu suchen hat, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Wenn du neben dem Feld dich nicht unter Kontrolle hast und dir so viel erlaubst, wie er es jetzt getan hat in der letzten Zeit, auch letzten Jahre über, also meiner Meinung nach hat er da nichts mehr zu suchen und die Buccaneers kommen, wie ich finde, auch sehr gut ohne ihn zurecht.
Das könnte man sich auf jeden Fall auch ohne ihn vorstellen. Und jetzt ist schon wieder eine Geschichte rausgekommen. Ich meine, unter der Woche war mal eine positive Geschichte für Tampa Bay, nämlich die Halbzeitshow des Super Bowls, der ja in Tampa Bay
Ja.
stattfinden soll im Februar mit The Weeknd, wo ich persönlich mich schon mal sehr drauf freue, weil
Ich
ich
auch.
hoffe, dass da eine gute
Also,
Halbzeitshow zustande kommt.
The Weeknd für mich einer der Top-Artists aus Amerika. Von daher kannst du nichts Besseres machen, als ihn reinzubringen. Mal schauen, wer eventuell dann noch mit ihm auftritt. Jetzt auch mal so aus der Corona-Sicht betrachtet, wer denn überhaupt dann noch mit ihm auftreten darf, ob es da irgendwelche speziellen Regelungen oder so gibt. Aber so ein Feature mit irgendjemandem könnte ich mir dann auf jeden Fall auch ganz gut vorstellen.
Definitiv, definitiv. Und ich bin auch endlich mal wieder motiviert, die Halbzeitshow mir anzugucken beim Super Bowl, weil mit The Weeknd da hoffentlich was Besseres rauskommt, weil für
Ja.
mich die letzten Jahre eher ein bisschen enttäuschend gewesen waren.
Ja, das auf jeden Fall. Die letzten Jahre waren nicht so anschaulich.
Dann würde ich vom 7-3-Team der Buccaneers zum 7-2-Team in der gleichen Division zu den Saints rübergehen,
Jo.
die auch gewonnen haben gegen die 49ers, wo man am Anfang der Saison gedacht hätte, oh, das wird ein spannendes, enges Spiel. Ja, aber Verletzungssorgen, wie wir schon angesprochen haben. Die Saints gewinnen 27 zu 13 daheim. Aber sie müssen den Sieg teuer bezahlen.
Ja, das ist klar auf jeden Fall auch da. Jetzt erstmal, bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, die Saints eigentlich von den Stats her nicht so gut wie die 49ers. Auch was das Passing angeht, hast gerade mal 123 Yards und die 49ers 232. Dein Rushing mit 114 Yards ist okay. Er hat es dann eventuell auch noch ein bisschen rausgeholt, aber ist auf jeden Fall auch keine Top-Leistung gewesen. Aber auch da, wie ich gesagt habe, gegen die etwas schwächeren Teams musst du dann auch auf jeden Fall so mal gewinnen können.
Ja, der Sieg ist auf jeden Fall wichtig, ist gut, aber das, was nicht gut ist, ist, dass dein Quarterback Drew Brees, jetzt mittlerweile ist schon rausgekommen, dass er mehrere verstauchte Rippen hat und einen kollabierten Lungenflügel, was heißen kann, dass er mehrere Wochen wieder ausfällt, so wie letzte Saison. Und dieses Jahr ist da kein Teddy Bridgewater als Backup, der dir mal 5 Siege aus 5 Spielen holt. Bei Jameis Winston, der sich gerne an den Fingern rumleckt und gern ein bisschen Show macht, aber auf dem Platz halt auch mal 30 Interceptions in einer Runde wirft, in einer Saison wirft. Ich Ich bin mir nicht sicher, ob die Offense mit Jameis Winston so gut funktioniert. Vor allem, du hast halt das Risiko von Turnover. Ich würde eher zu Taysom Hill tendieren, weil ich ihn als Spieler sehr interessant, sehr flexibel finde. Aber ob du ihn zum All-Snap-Starter machen kannst, weiß ich auch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Hill immer eine Option. Wobei ich es auch in dem Team gut finde, wenn du ihn sozusagen als gerne betiteltes Schweizer Taschenmesser für alles dabei hast und dich dann nicht nur auf Quarterback einstellen kannst. Ich meiner Meinung nach traue es Winston auf jeden Fall zu. Er war letztes Jahr auch, was die Yards angeht, die Nummer 1. Er hat das Ding ja gerobbt, wenn er natürlich seine Interception ein bisschen runterschrauben muss. Er ist jetzt in einem anderen Team. Man kann nie vorher sagen, wie es dann wirklich läuft. Jetzt an dem Wochenende, wo er dann reingekommen ist, 0 Touchdowns und 0 Interceptions, was ja sozusagen vorausschauend war. Kann man nicht viel machen bei dem Spiel, aber jetzt, wenn er dann als Starter vielleicht aufgestellt wird, muss man schauen, wie die ganze Sache läuft. Er ist ein guter Quarterback, wenn er die Interception Rate ein bisschen runterdrücken kann, dann denke ich, dass auch die Saints mit Waffen wie Alvin Kamara das Ding robben können.
Ja, die Waffen hat er auf jeden Fall, aber die Waffen hat er letztes Jahr auch gehabt mit Evans und Godwin in Tampa Bay. Und also wie gesagt, ich hoffe es für die Saints natürlich, dass es weiterhin so gut läuft, dass er die Waffen mit Kamara, mit Michael Thomas, der jetzt wieder zurück ist, definitiv im Spiel halten kann und sie nicht jetzt in den nächsten Wochen irgendwie einbrechen. Aber da mache ich mir auch relativ wenig Sorgen, weil die Offense ist ja eigentlich sehr gut aufgestellt in der Breite, sodass es für einen Quarterback auch nicht so schwierig ist, das Spiel aufzubauen. Ich meine, du hast viele kurze Pässe, vor allem auf Thomas, ganz viele Slant-Möglichkeiten immer. Du hast Kamara, der als Running Back wahnsinnig gut im Passing-Game eingesetzt werden kann. Wenn er nach außen rollt, nur die ganz kurzen Pässe hinter der Line of Scrimmage oder auch selbst als Passoption auch in den kurzen Routen. Also ich denke, als Quarterback ist es dir lieb, in so eine Offense reinzukommen als in anderen Offenses.
Ja, auf jeden Fall, auch wenn wir uns das allgemein angucken. Alvin Kamara dieses Wochenende wieder der Top-Receiver gewesen für die Saints mit 7 Receptions für 83 Yards und einem Touchdown. Im Rushing lief da nicht ganz so viel, 8 Attempts für 15 Yards, dafür aber 2 Touchdowns. Ich meine, die Endzone-Dinger macht er dann, dafür ist er auch wichtig. Und selbst wenn du so Optionen hast im Rushing, 3 Top-Running-Backs, wo ich jetzt einfach mal Hill mit dazu zähle, weil der Junge einfach nicht berechenbar ist. Der kann machen, was er will und es funktioniert und auch einen dicken Respekt nochmal aussprechen muss. Du hast noch Latavius Murray da stehen, der dir auch ganz entspannt die Dinger laufen kann. Also wenn du auf die 3 Leute zurückgreifst, dann denke ich auch, wird das mit einem Rushing-Konzept jetzt erstmal für den Anfang, um Winston langsam wieder ins Spiel zu bringen, auf jeden Fall ein gutes Ding.
Zum Reinstarten definitiv. Die Grundzüge der Offense bleiben ja erhalten. Du hast ja keine Receiver und Anspielstationen, die groß verloren gehen. Somit hast du es, glaube ich, relativ einfach, um da reinzukommen.
Na klar.
Dann sind wir fertig mit dem Sonntag. Mit dem Holy Sunday und gehen weiter zum Monday Night Game, was wieder etwas schwierigere Kost war. Mit den Vikings in Chicago gegen die Bears.
Bevor wir so reinstarten, dann fangen wir doch einfach an mit der guten Nachricht, dass Kirk Cousins jetzt endlich mal ein Monday Night Game gewonnen hat.
Das ist definitiv die beste Feiertag. Nachricht. Ja, das ist ein Feiertag für Kirk Cousins und die ganze Familie und für die Vikings sowieso. 19-13 gewinnen sie gegen die Bears. Und 0-9 stand Kirk Cousins im Monday Night Game. Also wenn es einen Spieler gibt, der es hasst, montags auf dem Feld zu stehen, ist es Kirk Cousins.
Hey, vielleicht kann er es jetzt rumdrehen. Vielleicht ist er jetzt so beflügelt und will nur noch montags spielen. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall verdient hat er sich's. Ganz gute Leistung gebracht. 292 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Relativ okay. Von daher ein knappes Ding gewonnen. Auch wieder wichtig, das Ding zu gewinnen, dass man Anschluss hält. In der Division, wo ich ja eh schon gesagt habe, die Lions dabei mit einem 4-5, die Vikings mit einem 4-5 und die Bears mit einem 5-5. Also Platz 2 ist noch nicht gegessen, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Packers lassen wir einfach mal außen vor.
Die Bears auch so gut in die Runde gestartet, wenn ich mir überlege, die standen 5-2 mit einer Offense, die nicht gut funktioniert und immer noch nicht gut funktioniert, aber mit einer extrem guten Defense. Aber ja, langsam merkt man, dass die Offense auch mal Spiele verliert halt. Die Defense kann nicht jedes Spiel alleine gewinnen. Und jetzt hast du noch das Problem, dass du den Quarterback, den du jetzt zum Starter gemacht hast, mit Nick Foles, im vierten Viertel wieder verloren hast, wegen einer Verletzung am unteren Rücken, beziehungsweise an der Hüfte. Das steht noch nicht genau fest, was es da für Probleme gab. Und dann fällt mir direkt auf, wer kommt als Backup? Kommt nicht Trubisky rein, der ja auch verletzt ist. Der ist auch an der Schulter verletzt seit 2 Wochen. Das heißt, du musst jetzt mit dem dritten Quarterback sozusagen eventuell nächste Woche starten. Und das macht es für die Offense definitiv nicht leichter.
Ja, sowieso, jetzt wo du nicht das Top-Rushing-Konzept dahinter hast. Mit Patterson hast du eine Person, die Receiver und Running Back spielen kann, aber du hast halt keinen richtigen Running Back im Moment da hinten drin stehen, was dann auch dazu führt, dass du nur 41 Yards Rushing hast. Und dann wird es auch für einen dritten Quarterback ganz schwierig, überhaupt ins Spiel zu finden, wenn du schon gezwungen bist zu werfen, weil deine Waffen halt mit Robinson und ja, auf Receiver stehen.
Und dann musst du überlegen, dass Patterson eigentlich ein Special-Teamer sogar größtenteils, also seine
Ja.
besten Leistungen als Special-Teamer bin. Ich meine, er hat wieder einen Kick-Return zum Start der zweiten Hälfte für 104 Yards returned. Und das waren die 7 Punkte für die Bears. Und da in der Offense, da geht halt nicht viel von Hand. Also sehr,
Nee.
sehr, sehr schwer, was ich mir da angucken muss bei den Bears. Und am Anfang dachte ich ja, als sie 5-2 standen, oh, da könnte sogar vielleicht was gehen in Richtung Playoffs, aber. Die Entwicklung in der Offense, die ist halt irgendwie nicht so da. Es geht irgendwie nicht voran. Und in der Defense verlierst du in der zweiten Hälfte deinen Defensive Tackle mit Hicks. Und dann direkt sieht man, wenn er weg ist, guck, rasiert wieder, läuft wieder für 96 Yards, wo in der ersten Halbzeit wenig von dem Running Back der Vikings kam. Und vor allem die Receiver, Justin Jefferson, so ein underrated Receiver meiner Meinung nach in dieser Draft Class, schon wieder mit 135 Yards. Also. Mit einer der besten Picks für die Vikings gewesen, die ja ihren Receiver abgegeben haben zu den Bills. Also ihren besten, ihren Receiver Number One, aber Adam Thielen auch wieder einen Touchdown gefangen, einen One-Hander in der Endzone. Wieder extrem schön und definitiv auch ein potenziell Top-Duo von Wide Receivern.
Ja, das sowieso auch. Also Dylan hat ja für 2 gefangen. Natürlich einer, den du gerade benannt hast, war der spektakuläre, sage ich mal. Rudolph auch okay, 4 Receptions für 63 Yards, was für ein Average ganz gut ist, wenn du nur 4 Dinger in Anführungszeichen fängst, dass du so weit kommst. Jefferson sticht dann natürlich raus, 8 Dinger gefangen für 135 Yards. Also das Trio kann auch gut funktionieren, wenn du auch einen Cook hast, der von 4 Dingern auch 4 Stück fängt. Natürlich nicht für die Yards, aber da kannst du halt auch ein bisschen mit der Defense spielen.
Du wolltest gerade sagen, du kannst viel in die Breite machen, du hast viele Optionen, du hast einen Tight End, du hast 2 Receiver, die Tops sind, du hast einen Running Back, der momentan einer der besten der NFL ist. Und dann ist es auch mal in Ordnung, wenn Kirk Cousins dir das Spiel halt einfach, sagen wir mal jetzt frech, einfach nicht verliert, wenn er wenig Turnover hat und dann musst du die einfachen Bälle spielen, kurze Distanzen. Wenn du 100 Yards läufst, was guckt ja momentan im Schnitt läuft, seit 4, 5, 6 Spielen. Das macht es natürlich für die Offense auch einfacher, weil dann die Defense aufrücken muss, um den Lauf zu stoppen.
Eben klar. Also ich meine, Passing war auch gut von ihm. 286 Yards kann sich auf jeden Fall anschauen lassen. Also war ein gutes Game für Cousins. War wichtig, das Ding mal zu gewinnen. Beflügelt ihn jetzt hoffentlich auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, was die Monday Night Games angeht, um von dieser Streak von dem 0 zu 9 endlich mal wegzukommen.
Fühlt sich bestimmt definitiv gut an, so in die
Ja.
Trainingswoche zu starten. Und so, dann sind wir erstmal durch mit der Week 10 in der NFL. Dann wollen wir noch kurz darauf eingehen, auf unsere Prediction. Was denkst du momentan, Stand Week 10? Wen siehst du in einem Super Bowl?
Boah, Super Bowl. Ja, ganz schwieriges Thema im Moment. Ich meine, du hast noch so viele Top-Teams, die hier gut stehen. Da ist noch nichts gegessen. Also, was mich freuen würde, ich kann es jetzt nur so betiteln als freuen, weil du kannst da einfach noch nichts Genaueres sagen. Von der NFC wäre es absolut geil, wenn die Cardinals packen würden mit Kyler Murray, der es absolut verdient hätte. Den 2 Waffen Fitzgerald und Hopkins auch schön in den Super Bowl kommen. Und dann spielst du da gegen die Chiefs, meiner Meinung nach. Ich meine, die Chiefs. Einfach ein Top-Team, stehen 8-1, können im Moment wieder machen, was sie wollen. Von daher, Patrick Mahomes reißt die ganze Geschichte raus. Man hat ja gedacht, eventuell nach so einem Super Bowl schwierig, wenn man dann vielleicht ein bisschen unkonzentrierter ist, ein bisschen einbricht. Aber der Typ zieht das Ding einfach durch und will da wieder hinkommen. Also meiner Meinung nach Chiefs gegen Cardinals.
Und läuft gerade eben schon wieder durch die Saison. Patrick Mahomes schon wieder im MVP-Gespräch und ist jetzt gerade in seiner dritten Saison als Starter im ersten Jahr MVP geworden, im zweiten Jahr Super Bowl MVP und Super Bowl Champion geworden und im dritten Jahr auf dem Weg in den nächsten Super Bowl und auf dem Weg vielleicht, wenn es, wie gesagt, vielleicht, weil da kann sich noch viel ändern, wir haben noch viele Spieltage, aber vielleicht auch auf dem Weg zu seinem zweiten MVP. Wenn du überlegst, dass du aus drei Saisons mit eventuell zwei MVPs rausgehst und eventuell in deinem zweiten Super Bowl stehst, das ist nicht nur ein One-Hit-Wonder oder eine One-Season-Wonder, das ist definitiv einfach riesengroße Qualität und ein Spieler, der die NFL über Jahre prägen kann. Um jetzt dir mal so ein bisschen Konter zu geben, nehme ich mir mal andere Teams raus. Für mich in der NFC die Tampa Bay Buccaneers definitiv ein Super Bowl-Kandidat. Mit so viel offensiver Power und auch mit der Defense, die sehr gut spielt momentan. Und du hast The Goat als Quarterback, der gefühlt im Super Bowl wohnt, der die Playoffs in- und auswendig kann. Und du hast mit Gronkowski und noch anderen Spielern Erfahrung in dem Team. Könnte eventuell ein Vorteil werden in den Playoffs gegenüber einem jungen Kyler Murray oder auch Hopkins, der noch nie im Super Bowl gestanden hat. Und in der AFC hätte ich auch die Chiefs genommen, aber für mich natürlich aufgrund des Standings ganz oben dabei die Steelers mit Mike Tomlin, Big Ben, also Ben Roethlisberger und mit Juju Smith-Schuster auch eine Defense, die einfach Championships gewinnen kann. Defense ist im Endeffekt in der Super Bowl-Ära immer entscheidend gewesen. Ich denke einfach nur an den traurigsten Super Bowl zurück, als die Broncos die Panthers zerstört haben.
Meinen besten.
Da hat man wieder gesehen, die Defense gewinnt dir Titel und die Offense kann dich durch eine Saison tragen, aber Defense ist so immens wichtig, vor allem in den entscheidenden Momenten im Super Bowl. Ein Fumble, eine Interception, die gibt dir eine Möglichkeit, als Offense gut zu starten, mit Selbstvertrauen zu starten und deswegen die Steelers definitiv auch ein Super Bowl-Kandidat.
Ja, jetzt auch nochmal zu den Steelers auf jeden Fall. No disrespect, ich sehe die auch ganz weit oben. Glaube aber, dass in den Playoffs die Chiefs wieder bessere Leistung abrufen können. Einfach nur kurz ein Statement dazu.
Ich meine, im Endeffekt, wir wissen es eh nicht. Es kann noch sehr viel passieren. Ich meine, wenn es Verletzungen, verlierende Ergebnisse, also Niederlagen, dann hast du Changes von dem Heimrecht. Wenn du also immer das Heimrecht hast, kann ein riesen Vorteil sein in den Playoffs.
Ja.
Also da kann sich ja noch so viel verändern, aber ich denke, wir können uns jetzt über die Wochen so ein bisschen versuchen, ein bisschen anzunähern und vielleicht lagen wir in Woche 10 sogar schon richtig, man weiß es ja nicht.
Ja, werden wir sehen am Ende. Mal gucken, was dann jetzt die nächsten Wochen kommt, ob wir unsere Meinung nochmal ändern, das Ganze nochmal überdenken. Ich denke, da wird schon noch einiges zustande kommen, wo man dann sieht, oh ja, okay, vielleicht war mein Pick dann doch nicht so gut, wenn die Cardinals eventuell einbrechen. Bei den Chiefs kann ich es mir nicht vorstellen. Ich denke, die marschieren da wieder ganz gut durch. Von daher wird man sehen. Ich habe
mich gefreut, die erste Podcast-Folge mit dir aufgenommen zu haben.
Mich auch.
Auf viele weitere. Und
na gut, klar.
Ich denke, wir sind soweit durch. Und danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Dankeschön, bis dann. Ciao, ciao.